Werbung.
Diese Folge wird euch präsentiert von Zoonto, genauer gesagt unserem Lieblingsmodell, der Zoonto Race S.
Genau, das ist die Uhr, die wir beide 24/7 am Handgelenk tragen und mit der wir einfach alles tracken, jedes Training, jeden Schlaf und vor allem jedes Rennen.
Falls ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Sportuhr seid, dann geben wir euch jetzt einen Grund mehr, nicht mehr länger darauf warten zu müssen. Mit unserem Code Zoonto-HMKM bekommt ihr jetzt 15% auf zoonto.com. Der Code gilt für die Zoonto Race S und ist sogar mit aktuellen Rabatten kombinierbar.
Genau, die Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Höhenmeter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, wir haben es gestern versucht. Wir versuchen es nochmal neu. Wir hatten ein erfolgreiches Wochenende und hören uns heute für eine Rennberichtfolge. Hallo Kimi.
Hi Ida. Wir hatten ein erfolgreiches Wettkampfwochenende, aber keine erfolgreiche erste Aufnahme. Hatten wir das schon mal, dass wir eine Aufnahme nochmal vertagen mussten? Ich glaube nicht, gell?
Nee,
das war das erste Mal.
Grundsätzlich haben wir noch nie was verloren. Wir sollten vielleicht kurz auf Holz klopfen, aber gestern, das war schon echt gut, dass du das für uns machst. Gestern, wir waren beide eigentlich, du schon fast im Flieger auf der Rückreise, ich noch direkt neben der Autobahn auf der Rückreise und es war einfach nicht möglich mit der Internetverbindung, mit dem Strom. Das sollte nicht sein, aber vielleicht heute dafür umso besser.
Ich glaube tatsächlich, wir haben es ja gerade auch schon gesagt, ich glaube, dass es auch der Folge nicht gerecht geworden wäre. Und deswegen, ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt einen Versuch Nummer 2 starten.
Mhm.
Ja, und nochmal in diese wunderschöne Rennbericht-Folge reingehen. Ich glaube, wir sind beide ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge.
Ja, also erstmal dir herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz beim Canyons 50 Kilometer. Und ich finde, es ist jetzt so, weil wir haben gestern schon halt im Intro, wir müssen, glaube ich, alle abholen. Wir haben nicht wirklich einen Rennbericht gemacht, aber wir haben halt das Vorgespräch gemacht. Also wir haben uns schon ein bisschen darüber ausgetauscht, was das Thema Musik anging und das Musikhören. Und deswegen habe ich gerade das Gefühl, so ein bisschen weiß ich schon, was in dir vorging vor dem Start, aber
da müssen wir es durch, Ida. Wir müssen das alles nochmal besprechen und so tun, als hätten wir es noch nicht gehört. Ich muss sagen, ich finde das ganz, ganz interessant, jetzt nochmal quasi so einen Versuch 2 zu machen und zu schauen, wie viel ist dann quasi, also versucht man dann quasi genau dasselbe zu sagen oder nicht. Ja, ich finde das irgendwie ganz spannend, aber ich finde es auch nicht so tragisch. Also ich glaube, wir finden wieder ganz gut rein, wobei ich zugeben muss, mir ist jetzt schon der Faden abhanden gekommen. Vielleicht entschuldigt man mich ein bisschen, ich bin frisch aus dem Flieger und habe noch ein Jetlag-Hirn. Deswegen ist es alles nicht mehr ganz so frisch, aber ja.
Ja, dann bevor du den Faden, oder damit wir wieder zurückkommen zu unserem Rennbericht, wir rollen das jetzt von hinten auf. Ich will von dir wissen, nach dem Rennen, gab es bei euch eine After-Race-Party? Gab es bei euch einen gemeinsamen Abschiedsabend? Wie sah das aus, bevor du jetzt gestern zurückgereist bist nach München?
Ja, wir hatten Samstagabend, also den Abend nach dem Rennen, waren wir in so einem mexikanischen Restaurant essen. Ich war noch nie beim Mexikaner essen, dementsprechend hatte ich gar keine Ahnung, was ich da bestellen soll. Ich habe mir dann so eine Art Fischsuppe bestellt. Das war tatsächlich nicht so genial nach einem Rennen.
Okay.
Ja, und so ein großes Getränk, das hat mir die Julia empfohlen, so eine Mischung aus Bier und Tomatensaft. Das war nach 2 Schlücken auch erledigt. Das hat dann der Cordes mir zum Glück abgenommen. Ich wollte es zumindest mal ausprobieren. Nee, genau. Und das war so ein gemeinsames Abendessen bei Mexikaner. Und am Sonntag haben wir dann noch ein gemütliches, haben wir alle zusammen Abend gegessen, haben Feuer gesessen und diesen ganzen Aufenthalt nochmal Revue passieren lassen und einfach nochmal zusammen Zeit verbracht, weil man weiß ja nicht, wann man da den ganzen Haufen wieder sieht und es war dann schon schön. Man hat zwar echt gemerkt, dass alle so ein bisschen bereit dafür waren, dann heimzufahren, also ja, waren dann alle schon platt und so, aber es war schon echt ein sehr schönes, emotionales Wochenende und da haben wir schon ein bisschen uns zelebriert, ja. Doch.
Ja, so wie es sich gehört.
Wie hast du denn zelebriert, Ida? Rollen wir doch auch mal bei dir von hinten auf. Was ging in dir vor?
Also, ich bin ja am Samstag ins Ziel gekommen, eine Minute etwa, bevor du gestartet bist.
Mhm.
Und dann, eigentlich bin ich dann ziemlich direkt ins Apartment und duschen gegangen und mich umziehen gegangen, weil ich sollte nochmal zurückkommen, wenn die zweite und dritte Frau ins Ziel kommen fürs Zielfoto. Und unser Apartment war so etwa eine halbe Stunde weg. Und ich gehe später auch nochmal drauf ein, aber ich wusste, dass ich halt im Rennen umgeknickt bin und wollte einfach so ein bisschen kurz Ruhe haben, kurz schauen, ja, mich orientieren, mich auch ja vernünftig verpflegen. Und dann an dem Abend ist dann eigentlich nicht mehr viel passiert. Ich konnte nicht so gut schlafen, weil ich echt überall Schmerzen hatte.
Mhm.
Also ich meine, es ist nach den langen Rennen oft so, dass man einfach so, ich habe, muss ich auch sagen, oft nach den langen Rennen auch so richtig doll Belastungshusten. Also nicht wirklich ein Husten, sondern einfach nach einer gewissen Anzahl an Stunden habe ich das, dass ich dann so einen Räusperhusten kriege. Und das nervt mich dann immer an dem Abend nach dem Rennen. Das hatte ich früher nur, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in der Halle mal ein Rennen hatte oder so. Deswegen kannte ich das ganz lange gar nicht mehr. Aber jetzt hat mich das auch ein bisschen wach gehalten und halt so Fußweh vom Umknicken. Und am nächsten Morgen war dann die Siegerehrung. Und dann sind wir danach nach Marseille ins Krankenhaus noch gefahren, um den Fuß abklären zu lassen, weil der Arzt im Ziel, der da bei den Medicals war, gesagt hat, ich muss damit ein Röntgen oder ein MRT machen lassen. Deswegen war es dann erstmal nicht so eine Partystimmung und ich hatte jetzt auch nicht ein Team so wirklich dabei. Also es war niemand von North Face da. Ich war ja mit David und Johannes da, die mich supportet haben und begleitet haben. Und wir sind dann nach noch weiter nach Annecy, weil ich da halt noch Termine hatte im Schullab eigentlich und haben das aber alles so kurz wie möglich gehalten, damit ich hier in Innsbruck dann nochmal wirklich zum Arzt und ins MRT konnte, weil es alles nicht so geklappt hat wie gewünscht. Also so richtig eine Feier war noch nicht so wirklich, aber jetzt bin ich auch endlich zu Hause und angekommen und genieße gerade, dass so wunderschönes Wetter ist, dass alle Taschen ausgeräumt sind, das Auto ausgeräumt ist, es ist irgendwie... Jetzt kann ich so richtig das sacken lassen und ein bisschen das Erholen beginnen.
Es scheint so ein bisschen dein Post-Race-Ding zu sein.
Ritual. Erstmal ins nächstgelegene Krankenhaus.
Ja, nee. Magst du, wenn wir jetzt schon bei dem Thema Fuß sind, auch gleich was zum MRT sagen?
Ja, kann ich machen. Fangen wir mit dem Downer an, diese Folge. Nein, also ich bin bei etwa 55 Kilometer in dem Rennen umgeknickt, also hatte noch 70 Kilometer zu laufen und ich bin am Anfang des Rennens schon zweimal gestürzt und auch umgeknickt, weil es, wie gesagt, super, super technisch, also wie ich letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet hatte, super technisch war und einfach ja viel Potenzial zum Stürzen und Umknicken da war. Und bei 55 in einem Downhill bin ich dann sehr umgeknickt. Ich habe auch direkt gewusst, dass es halt ärger war als sonst. Ich bin dann erstmal, weil das so ein technisches Stück war, fast einen Kilometer runtergegangen, weil ich kaum auftreten konnte. Und dann hatte ich aber das Gefühl, während ich da gegangen bin und mich so ein bisschen sortiert habe, wie es jetzt weitergeht, ist es schon besser geworden, habe deswegen dann entschieden, weiterzulaufen. Und war jetzt aber eben heute Morgen im MRT und es ist ein Außenbandriss, aber es ist zumindest nichts Knöcherndes. Der Knöchel ist gut, das Sprunggelenk hat einfach nur jetzt halt so einen Erguss, aber ist auch nicht kaputt. Also es wird nicht unfassbar lange dauern, sondern ich muss jetzt erstmal halt sowieso die Woche, die ich nach dem langen Rennen Pause gemacht hätte, natürlich Laufpause machen und dann ein bisschen was Alternatives. Und auf die Trails kann ich jetzt sowieso erstmal nicht, weil die Gefahr, wieder umzuknicken, zu groß wäre. Aber es ist jetzt auch nichts, was sich ewig lang zieht. Und deswegen ist es so ein bisschen Glück im Unglück, würde ich sagen. Ich habe es fast schlimmer erwartet.
Oh, Ida, du bist echt so ein kleiner Warrior. Also ich habe mir echt auch gedacht, also 50 Kilometer drin, dann knickt man um und dann läufst du halt einfach noch 70 Kilometer drauf und wirst trotzdem mit einem fetten Abstand Erste. Also du scheinst da echt eine mentale Stärke zu haben. Das ist ja Wahnsinn. Also Hundebiss,
ich weiß nicht so richtig, ob es da jetzt war, weil ich habe mich mental darauf eingestellt, dass dieser zweite Teil vom Rennen, also das war nach dem langen Anstieg auf den Mont Ventoux, dass der so super technisch nochmal wird. Und ich habe mich vorher so sehr darauf eingestellt, dass die Zeit da so langsam vergehen wird und dass es so technisch wird. Und dass ich irgendwie vom Kopf her echt so da rein vertieft war, dass ich nicht so viel versucht habe, an den Fuß zu denken. Und dann durchs Adrenalin wahrscheinlich auch. Also ich hatte schon Schmerzen, ja. Aber ich hatte nicht so schlimme Schmerzen, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Mhm. Ich bin sicher mehr mit dem rechten Fuß gelaufen als mit dem linken. Das spüre ich auch jetzt halt im rechten Oberschenkel einfach, dass ich da ausgewichen bin. Aber es klingt jetzt vielleicht auch einfach schlimmer, als ich in dem Moment dachte, dass es ist. Also in dem Moment habe ich nicht gedacht, es wird so gravierend sein, dass man vielleicht nicht weiterlaufen kann. Aber es ist auch immer schwer, das mitten in einem Rennen zu bewerten. Und ja, die Ärztin hat gesagt, ich habe damit auf jeden Fall nichts schlimmer gemacht. Schlecht wäre es gewesen, wenn ich nochmal umgeknickt wäre. Aber das war mir schon auch bewusst. Also darauf habe ich dann schon noch extremer versucht zu achten. Und sie hat gesagt, die Außenbinder braucht man eh für nichts. Also
na dann.
So sehe ich das jetzt.
Okay, aber wenn wir jetzt schon bei diesem Thema Kopf sind, dann passt ja vielleicht jetzt so besser in dieses, was wir gestern schon mal angerissen hatten, dieses Musikthema.
Ja.
Weil,
stimmt,
ja,
du bist gut.
Ja. War das dann der Punkt, wo du die Musik rausgeholt hast?
Genau, das habe ich dir gestern in unserer Folge nämlich erklärt. Weil du hast mich gefragt, wann ich angefangen habe, Musik zu hören. Und ich habe in dem Moment dann, also in diesem Downhill-Stück, wo ich da so gegangen bin, und ich muss zugeben, ich habe auch geweint. Also mir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen, weil ich so Schmerzen hatte. Da habe ich mir dann die Kopfhörer reingemacht und gedacht, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen wegkommen von der Fuß ist ein Problem. Und es hat dann in dem Moment geholfen. Für mich ist es sowieso ja immer, dass ich, wenn ich einen Kopfhörer reinmache, so ein bisschen meine kognitiven Fähigkeiten dann nochmal schärfe. Und das habe ich mir dann auch eingeredet, dass mir das ab jetzt hilft, mich besser zu konzentrieren, dass ich nicht nochmal umknicke. Und ab da habe ich dann eigentlich bis ins Ziel Musik gehört, was halt echt nochmal fast 8 Stunden waren.
Schöne. Ja, also, ja, wie gesagt, also du hast beweist da echt sehr, sehr oft einen richtigen, ja, positiv gemeint natürlich Dickschädel in dem Sinne. Ich weiß nicht,
ob es so eine Vorbildfunktion ist.
Oder? Nein, ich meinte jetzt positiv bezogen auf den Dickschädel. Dickschädel kann ja auch, aber klar, das muss man in dem Moment selber entscheiden. Und ich bin mir sicher, ich hätte auch versucht weiterzulaufen und wäre weitergelaufen.
Ja.
Von daher verstehe ich das komplett, und es scheint jetzt einfach dann noch, ja, wie du gesagt hast, Glück im Unglück gewesen zu sein.
Also wenn echt was am Knöchel oder am Sprunggelenk gewesen wäre, dann wäre es wirklich beschissen gewesen, weil dann wäre die Saison jetzt wahrscheinlich vorbei. Mhm. Und da bin ich einfach heilfroh. Deswegen kann ich sogar so einen Außenbandriss mit sehr viel positivem Optimismus nehmen.
Ja, jetzt stellt sich natürlich kurz die Frage, das muss ich jetzt mal kurz in diese Rennberichtssituation mit reinnehmen. Was passiert am Freitag bei unserem Community Run, Ida?
Ja, also ich glaube, ich werde nicht laufen können. Ich weiß noch nicht, ob ich bis dahin vielleicht Fahrrad fahren kann. Dann könnte ich mit dem Rad nebenher fahren. Aber da es ja ein ganz, ganz lockerer Shakeout-Run werden soll, kann ich auch einfach warten. Also ich bin das Maskottchen.
Okay.
Also, wenn du jetzt eh schon bei dem Thema bist, wir haben einen...
Wir machen hier heute ganz wilde Sprünge.
Ja, niemand kann uns folgen. So geht es bei uns im Kopf rum nach dem Rennen.
Ja.
Es gibt einen Strava Run Club von Höhenmeter pro Kilometer. Da müsst ihr als allererstes jetzt rein. Ihr müsst jetzt sofort auf Stopp drücken
jetzt.
Und da rein. Genau. Und wenn das passiert ist, dann der Veranstaltung am Freitag, ja, da teilnehmen. Das ist der Community Run. Da ist auch eine Strecke hochgeladen. Es sind, ich glaube, nicht mal 4 Kilometer. Also es wird echt eine halbe Stunde, 20 Minuten ganz, ganz lockerer Shakeout-Run, so eine Art Auftakt. Und Kimi wird das Laufen übernehmen und ich werde winken und lächeln.
Okay, ja, da muss ich mir vielleicht nochmal die Strecke anschauen. Aber
nein, ich schicke dir den Track auf die Uhr, kein Problem. Du kannst dich wirklich nicht verlaufen.
Okay. Ja, okay.
Zur Not können wir immer noch über die Sache mit dem Rad nachdenken. Ich muss ein bisschen schauen.
Jetzt schauen wir mal.
Halt nur machen, was nicht wehtut, genau.
Das kriegen wir alles hin, Leute. Wir sind spontan. Ja.
Macht euch keine Sorge, und sonst ladet ihr euch alle die Strecke runter, damit sich Kimi nicht verläuft.
Ja, so einen riesen Pulk an Leuten, der dann irgendwie kreuz und quer in Innsbruck rumläuft. Das wollen wir auch nicht. Aber das kriegen wir hin. Ich bin ganz positiv.
Ja.
Na gut, so viel dazu. Ein kleiner Exkurs zum Community Run, der jetzt einfach bald ist. Freue mich sehr drauf.
Ich glaube, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, teilen wir es ja auch eh beide nochmal in einer Story oder so, dass man den Link findet, dass keine Verwirrung entsteht. Also Freitag um 9 Uhr, das wird das Treffen am Vorplatz vom Landestheater sein, da wo auch die Expo vom Innsbruck Alpine ist, und da kann man dann auch seine Sachen lassen, ganz genau.
Ja.
Werbung.
Kimi, hast du heute schon in deinen Postkasten geschaut?
Nee, warum?
Da sollte jetzt eigentlich meine neue Falke-Socke bei dir ankommen, die AU Trail als Special Edition.
Oh, okay, da bin ich gespannt. Also ein bisschen was habe ich ja schon gesehen. Die ist nämlich pink, oder?
Ja, genau, und die kommt jetzt endlich raus.
Wieso wolltest du denn die Socke so designen, wie sie ist?
Also die AU Trail Socke ist jetzt seit über 2 Jahren meine Lieblingssocke und auch mein stetiger Begleiter, egal ob im Training oder im Wettkampf. Und als Falke auf mich zukam letztes Jahr mit der Idee, eine gemeinsame Socke zu entwickeln, da musste ich deswegen auch nicht lange überlegen, welches Sockenmodell es werden wird. Ich wollte sie noch ein ganz kleines bisschen länger haben als die normalen, einfach weil ich das eigentlich ganz gern mag und finde, es sieht ein bisschen cooler aus. Und abgesehen von der pinken Farbe ist da auch eine Läuferin drauf, die den Berg hochläuft. Die soll so ein bisschen für uns Frauen auf den Trails stehen.
Super cool. Du läufst also schon ein paar Jahre mit diesem Sockenmodell. Darf ich fragen, warum du davon und von Falke generell so überzeugt bist?
Also von Falke, das ist leicht. Das ist halt ein familiengeführtes Unternehmen aus Deutschland, was einfach super viel Wert auf Qualität legt und auch alles selbst in der Firma produziert. Und ich habe auch noch Socken. Die haben meine Eltern mir damals, als ich mit dem Laufen angefangen habe, so mit 13, 14 Jahren, geschenkt, und die haben schon zig Wäschen und Läufen hinter sich und die sitzen trotzdem noch perfekt, sehen immer noch aus wie am Anfang, und ich finde, das spricht schon ganz schön viel für Qualität. Und zu dem Modell von dieser speziellen Socke, also der AU Trail, kann ich sagen, dass sie mir einfach mehr Stabilität auf unebenem Terrain gibt, was halt gerade in Downhills wichtig ist, und sie hat so stabilisierende Kompressionszonen, ich laufe mir keine Blasen und vor allem rutsche ich in den Schuhen nicht rum, wenn es irgendwie matschig ist oder es ein langer Downhill ist, und das ist schon mir ganz, ganz wichtig.
Also wir alle wissen, die richtige Socke ist ein super wichtiges Thema. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig neugierig auf deine Socke. Nicht nur, weil sie pink ist. und wenn ihr auch neugierig geworden seid, dann schaut bei falke.com vorbei.
Wir haben auch einen exklusiven Code für euch, wenn ihr euch meine limitierte Falke-Socke kaufen wollt. Mit dem Code großgeschrieben HMKM15 bekommt ihr -15% auf meine Socke und auf alle anderen Running-Socken bei Falke.
Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Und zurück zum Rennbericht. Wenn wir jetzt schon von hinten angefangen haben, ich möchte noch gerne wissen, weil ich habe dich extra noch gar nichts dazu gefragt. Ganz bewusst, aber es interessiert mich natürlich sehr. Diese Tarte, in die du da gebissen hast. Was hat es damit auf sich? Ist es so ein Ritual von dem Rennen selber? Ist es so ein Ritual von Rennen in Frankreich? Und wie war die Tat und überhaupt? Was war
das? Nein, also so, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also es war eigentlich von David und Johannes.
Ach so.
Vorher die ganze Zeit in der Woche, also ich liebe diese Zitronentarts schon immer. Ich bin mit meiner Familie früher öfter nach Südfrankreich gefahren und das war schon immer so da mein Lieblingsdessert. Ich habe halt die ganze Woche gesagt, ich möchte so gerne eine essen, aber vorm Rennen nicht, wegen Magen, und ich muss so aufpassen mit, was ich esse, und habe mich so zusammengerissen und habe halt immer gesagt, ja, wenn das Rennen gut wird, dann kaufe ich mir so eine Tarte am letzten Tag. Und sie haben sich, glaube ich, eigentlich so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ja, das Video oder auch die Fotos davon sind jetzt natürlich überall. Es ist so ein bisschen, ich hätte natürlich lieber, dass es das Zielband ist, was so das ist, was in der Erinnerung bleibt. Der Kuchen. Aber es ist okay.
Hey, ich finde das ein total schönes Video, weil du einfach sehr, sehr glücklich und erleichtert strahlst.
Aber wenn man genau hinschaut, bis zum Ende von dem Video, was nicht ich gepostet habe, sondern ich dann so diesen Collab angenommen habe, da sieht man, dass ich mich ganz schwer getan habe, es zu schlucken. Also ich musste mich so zusammenreißen, dass ich es nicht runterkriege, weil ich natürlich in dem Moment von nach diesen ganzen Stunden völlig übersäuerter Magen und den ganzen Kills wollte ich alles, nur nicht eine süße Torte.
Und vor allem noch eine saure mit Zitrone.
Ja.
Aber das war schon ein schönes Bild. Ich dachte, das wäre tatsächlich vom Rennen, aber es ist ja eine süße Idee von den beiden.
Nee, das war von den beiden.
Sehr süß. So, ich würde aber dennoch sagen, Ida, wir gehen jetzt wieder auf vorne, oder?
Wir gehen jetzt wieder in vor dem Start und das ist jetzt wieder der Übergang zum Thema Musik. Hm. Und zwar als allererstes frage ich dich nach deinem Laufsong der Woche.
Ich finde es schön, dass es heute ganz wild zugeht.
Der Laufsong der Woche.
Was hatte ich? Ich hatte Abracadabra, glaube ich, heißt, gell, von Lady Gaga genannt. Dabei bleibe ich auch.
Ich finde ihn auch immer noch gut.
Ja. Ich habe mir eine Playlist extra für das Rennen zusammengestellt. Das habe ich dir auch gestern schon erzählt. Und die war leider viel zu kurz. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ich habe die dann dreimal insgesamt gehört im Rennen. Und dementsprechend hat mir dreimal Lady Gaga in den Hintern getreten, aber auf positive Art und Weise, weil das Lied wirklich sehr gepusht hat in jedem Moment, wo es kam. Und deswegen ist es mein Laufsong der Woche, weil es fantastisch funktioniert hat als Wettkampfsong. Und weil es generell gerade überall zu hören ist und irgendwie, am Anfang fand ich es richtig schlecht, inzwischen finde ich es irgendwie ganz gut.
Ja, manchmal ist es so, wenn man was oft genug hört. Also ich habe auch das Gefühl, wann immer ich ins Auto steige und nicht einen direkten Handy verbunden ist, sondern Radio angeht, läuft dieser Song.
Ja. Gibt es ja auch einen ganz wilden Tanz dazu, den man gerade überall sieht, mit sehr viel Armgefuchtel. Aber
den würde ich jetzt auch gerne mal von dir sehen. Ja. Vielleicht vom Community Room.
Auf keinen Fall. Ich habe schon die... Nee. Was ist denn dein Laufsong der Woche?
Ich habe den genommen, der die ganze Zeit mein Ohrwurm war. Ganz schlimm war es in dem Anstieg am Mont Ventoux. Da habe ich wirklich, ich habe versucht, andere Lieder in meinem Kopf, die Songtexte mir in Erinnerung zu rufen, um mal auf irgendeinen anderen Song zu kommen, weil es mich fast wahnsinnig gemacht hat. Der war davor die Woche in meinem Mix der Woche. Und deswegen hatte ich den ein paar Mal beim Ablaufen der Strecke vorher gehört. Aber ich bin ihn einfach im Rennen nicht losgeworden und deswegen mache ich den jetzt zum Ohrwurm für alle anderen. Das ist Summer Feeling von Matoma und Jona Kagen. Ist eigentlich ein ganz schöner Song, gar nicht mal unbedingt so zum Laufen motivierend, aber ich habe einfach diesen Refrain wieder und wieder gehört, stundenlang.
Hä, aber das heißt, in dem Moment lief die Musik noch gar nicht und du hattest es nur im Kopf? Oder hattest du den? Ah, okay.
Ich hatte ihn, also das war in diesem ersten Teil vom Rennen, bis ich umgeknickt bin.
Okay.
Dauerhaft mein Ohrwurm.
Okay.
Also schlimm.
Aber ist das dann, das machen ja ganz viele tatsächlich so als Wettkampftaktik, dass sie so ein Lied singen. Die Nora zum Beispiel meinte, sie hat das gemacht. Die hat hier und da laut gesungen, um sich
zu pushen. Ich habe nicht die Luft zum Singen beim Laufen. Ja.
Okay, aber könnte ja sein, das machen auch ganz viele, dass sie dann sich ihren Ohrwurm vorsingen, um sich zu pushen. Finde ich auch eine sehr interessante Herangehensweise.
Ja, so schlecht wie ich singen kann, würde dann auch niemand mit mir laufen. Das ist vielleicht gar nicht eine schlechte Renntaktik, wenn man allein laufen will.
Hm.
Aber ich glaube, also das war wirklich nur in meinem Kopf, bin ich mir sehr sicher, dass ich nicht gesungen habe. Ich hoffe es.
Ja. Nee, aber schön. Ich kenne den Song leider nicht. Aber dann haben wir hiermit zwei neue Banger für die Laufplaylist.
Genau. Und wenn ihr am Wochenende irgendwo lauft und wenn es das Innsbruck Alpine ist, dann müsst ihr die hören bei euch am Rennen.
Ja. Ist da Musik hören erlaubt schon, oder? Beim Innsbruck Alpine?
Ja, ich glaube schon.
Sehr gut.
Also, wir geben keine Gewähr, schaut es lieber nochmal selber nach, aber ich glaube schon, das war zumindest die letzten Jahre erlaubt. Na gut, Kimi. Thema Musik. Du hast gesagt letztes Mal, dass du gerne im Startbereich schon die Kopfhörer reinmachen willst und dich voll fokussieren willst auf dein Rennen, voll in deiner Bubble sein willst, nur bei dir sein willst und nicht so sehr auf die anderen schauen willst. Hat das geklappt? Nimm uns mit in den Startbereich.
Der Startbereich, das hat nicht so ganz geklappt, aber tatsächlich war das okay. Also beziehungsweise ja und nein. Ich war total bei mir, das hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe nicht so gut geschlafen, aber das war völlig klar vorm Rennen. Und dann war ich aber trotzdem sehr, also dieses Positive, was ich letztens auch angesprochen hatte in der Folge, das war da. Also ich hatte so einen anderen Wettkampfkopf als zum Beispiel OCC letztes Jahr oder keine Ahnung. Also es war wirklich einfach sehr natürlich nervös, natürlich irgendwie angespannt und so, das ist ja klar. Aber ich habe mich einfach echt auch auf das Rennen gefreut. Ich hatte Bock drauf. Ich kannte ja die Strecke dann bis auf die 5 Kilometer. Ich wollte auch schauen, wie ich mich in diesem Feld behaupten kann. Ich hatte einfach Lust auf dieses ganze Ding. Und das hat man total gemerkt, auch im Startbereich, dass ich halt da nicht so verkopft drin stand, sondern und dass ich nicht unbedingt die Musik gebraucht habe, um mich quasi rauszuzoomen, sondern die Musik war in dem Moment nur so ein bisschen das letzte Quäntchen Feuer, um noch ein bisschen einen draufzulegen. Ich habe beim Einlaufen hier und da Musik gehört, weil wir zusammen alle vom Haus losgelaufen sind zum Start. Der war nur nicht so weit weg von uns, ich glaube so 2 Kilometer. Und dann kam auch erstmal ein richtig lautes Lied, so die letzten 5 Minuten, bevor es dann im Start war. Dann haben wir uns auch alle nochmal gedrückt. Dann redet man ja auch mit ein paar Leuten, da wollte ich irgendwie nicht komplett mich abschotten und meine Musik direkt aufs Ohr packen. Aber wo dann die letzten 10 Sekunden quasi angegangen sind, habe ich mir meine Kopfhörer aufgesetzt und ja, bin dann damit in den Lauf gegangen und das war echt gut. Also ich muss wirklich sagen, ich bleibe bei meiner Aussage vom Mountain Man. Musik beim Wettkampf funktioniert für mich wirklich richtig, richtig gut, muss ich echt sagen.
Hast du das Gefühl, dass es für dich ein anderer Startbereich war, dadurch, dass es in Amerika war und du das Gefühl hattest, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr, oder hattest du das Gefühl, du hast mehr Druck oder hattest du das Gefühl, du hast ein bisschen weniger Druck, als wenn du jetzt zum Beispiel an Innsbruck denkst oder an die Zugspitze oder an ein Rennen, was bei uns ein großes Rennen ist, wo halt dich wirklich eigentlich jeder kennt?
Das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich hatte weniger Druck, weil...
Und vielleicht deswegen auch, dass du gar nicht unbedingt die Musik vorher gebraucht hast?
Ja, ich glaube, das war schon auch im Großen und Ganzen einfach wirklich meine mentale Verfassung, sage ich mal, die mir das erlaubt hat. Aber natürlich ist man anders, also zumindest geht es mir so, jetzt in dem Fall mit Canyons, da kannten mich schon ein paar, aber ich war da ehrlich gesagt, keine Ahnung, also ein unbekanntes Gesicht in dem Sinne. Da waren ja auch hauptsächlich Amis, ist ja klar. Und das Startfeld war auch wirklich brutal stark und ich habe da diese Rolle als deutscher Underdog, sage ich mal, schon sehr, fand ich gut. Also die hat mir gut getan. Ja.
Doch. Du warst schon favorisiert. Jetzt mag nicht so kleine Bröschen. Aber ich meine, es wirkt, also ich war nicht da, ich habe keine Ahnung, aber es wirkt so, als ist die Veranstaltung an sich etwas familiärer, weil es ja auch nicht, es hat glaube ich 500 oder 600 Teilnehmer auf allen Strecken. Und es ist in Amerika, da würde ich jetzt auch erstmal denken, man fühlt sich erstmal am Start nicht ganz so unter Druck gesetzt, wie wenn du jetzt hier in Innsbruck stehst und dann schaut dich jeder an und du weißt, okay, jeder erwartet gerade, dass ich gleich losrenne und gewinne.
Naja, also was mich schon nervös gemacht hat, war halt, also auch allein diese Tatsache, dass wir 4 Mädels von Terex da waren und da ist es natürlich schon immer interessant, okay, wo stehe ich denn im Vergleich zu den anderen? Das ist schon bei mir im Kopf gewesen.
Okay. Also nicht mal als Sicherheitsgefühl, wir sind zu viert hier, sondern schon auch als ich muss mich beweisen Gefühl.
Sowohl als auch, okay. Weil ich glaube, das ist auch völlig normal. Also man läuft ja natürlich als Teamkolleginnen und natürlich freut man sich dann zusammen im Ziel über alles, was man erreicht hat, aber man läuft schon auch gegeneinander. Also und
es gibt keine Teamwertung, ja.
Ja, und mir hat es aber in dem Moment schon, das habe ich ja vorhin auch gemeint, schon auch viel gegeben dann nochmal, dass man sich, ja, das ist eine schöne Sache, die wir immer machen. Wir drücken uns alle nochmal, einfach auch nochmal ein paar positive Worte von der Henna gekriegt. Nochmal, Nora und ich haben uns gleich 2-mal noch gedrückt. Also es ist schon so, dass man einfach weiß, cool, meine Mädels sind da oder auch die Jungs. Ich meine, wir waren ja generell sehr viele von Terex, die da gestartet sind auf die 50 und zu wissen, meine orangene Gang ist hier, ist natürlich super schön, das im Hinterkopf zu haben. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon auch so ein bisschen zu mir, zumindest geht es mir so, so ein bisschen so ein, ja, aber ich will schon auch schauen, wo platziere ich mich unter den ganzen Orangen. Also das ist schon auch da, aber das ist was, finde ich, nicht was Negatives, sondern durchaus was einem auch Antrieb gibt. Und in dem Fall war es ja auch wirklich, ist es ja auch voll schön ausgegangen. Und ja, also der Start war sehr besonders und ich kann auf jeden Fall sagen, er war sehr schnell. Also das war irre. Wir sind da wirklich rausgeschossen wie sonst noch was. Und ja, das ging dann natürlich das ganze Rennen über. Aber
ja. Ihr hattet beim Start, also gestern hast du es kurz erwähnt, ich habe es nur von den Fotos und Stories gesehen, weil ich sonst nur den Live-Tracker so ein bisschen eben verfolgen konnte. Und dann habe ich halt immer bei Instagram geschaut, gibt es eine neue Story, ein neues Update, weil der zwischendurch auch nicht so gut ging, der Live-Ticker. Es war aber echt schon regnerisch, oder? So wie du es vorher geahnt hast. Also es war nicht sonnig wie sonst, sondern es war regnerisch und aber recht kühl.
Ja, also es war, glaube ich, das erste Canyons-Wochenende, was ich so mitbekommen habe, wo wirklich Regen war. Und beim Start von den 100-Kilometer-Läufern war sogar Schnee. Also es war wirklich ein komplett nicht-Kalifornia-Wetter, sondern ich glaube, es hatte 8 Grad oder so, wo wir losgelaufen sind. Es hat auch durchgehend geregnet beim Wettkampf selbst, also auf die 50. Es hat den ganzen Samstag über komplett geregnet. Also es war wirklich kein Hitzetraining nötig. Das habe ich alles richtig gemacht. Und das hat mir auch sehr in die Karten gespielt. Also
ja, eigentlich ist es ja das perfekte Wettkampfwetter, was man sich wünscht. Zumindest bei dem Untergrund. Ja. Ich finde, es kommt immer darauf an, was der Untergrund ist.
Ja, also nicht für alle. Also es gibt schon auch viele, die die Sonne bevorzugt hätten. Also mir kam es sehr entgegen. Mhm. Macht natürlich auch gleich was mit der Ernährung oder mit der Verpflegung. Man muss es kann sich ein bisschen anders einteilen und so. Mir kam das sehr gelegen. Ja, aber genau. Also es war alles in allem, standen alle Vorzeichen, würde ich sagen, auf ein gutes Rennen.
Okay.
Genau.
Und dann will ich noch wissen, wann war der erste Moment, wo du gedacht hast, oder also wenn du es noch weißt, bei etwa wie 4 Kilometern oder nach wie viel Zeit, boah, heute fühle ich mich gut oder boah, heute wird es schwer?
Da müsste ich jetzt ein bisschen schon ins Rennen reingehen. Soll ich das schon tun oder möchtest erstmal du noch von deinem Startbereich erzählen?
Also von mir aus kannst du gerne noch sagen, wann das war und dann machen wir danach genau da weiter.
Okay. Ich würde sagen, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich die ganz schnellen Ladies ziehen lassen muss. Das war so bei Kilometer 6 oder so nach dem ersten Downhill da. Das war einfach ein brutales Tempo und ich habe versucht, bei der Henna dran zu bleiben. Aber die war ja am Ende auch die Siegerin und die ist so stark gelaufen. Es war genau richtig, die ziehen zu lassen und mit ihr habe ich nicht... Ja, ich habe nicht nur sie ziehen lassen, sondern tatsächlich diese schnelle Mädelsgruppe, unter anderem Taylor Hemming, Heather Jackson, Jennifer Lichter, die sind alle dann schon abgerauscht in diesem ersten langen Anstieg, der aber sehr schnell ist. Also das ist so ein Asphaltanstieg, den man hochläuft. Und das Gemeine daran ist, dass man die anderen immer sieht. Also
okay.
Und ich habe halt gesehen, der Abstand wird immer größer. Ich konnte nicht mit denen mitlaufen. Ich wollte es auch nicht, weil dafür war einfach die Strecke noch viel zu lang und ich hatte von der Dani Moreno, mit der ich noch telefoniert hatte vor dem Rennen, die hat letztes Jahr gewonnen, hatte ich im Ohr die ganze Zeit, übertreib's nicht am Anfang. Schau, dass du dir die Energie einteilst. Und das habe ich gemacht und habe mir gedacht, hey, es läuft gerade noch nicht so, wie ich will. Ich bin noch nicht so gut drin, aber ich lasse die anderen trotzdem jetzt, ich lasse sie ziehen, vielleicht komme ich wieder zurück. Ich mache einfach mein Ding.
Ja.
Und habe die anderen weglaufen lassen. Das war echt hart, weil die waren dann halt weg. Und ich wusste, die Strecke ist schnell und es kann passieren, dass ich die nie wieder sehe.
Mhm.
Und
aber kann halt auch sein, dass die sich verheizen, so wie es ja dann wahrscheinlich halt bei Jennifer zum Beispiel war, die ja ausgestiegen ist.
Ja.
Ich meine, es war eine ganz schlaue Entscheidung, da bei dir zu bleiben und wirklich die Geduld zu haben, auch das Vertrauen in sich selbst. Ich mache mein Ding und ich kann das trotzdem. Das finde ich richtig gut.
Ja, also was mir da, wenn wir wieder dabei wären, geholfen hat, war die Musik, weil ich halt dann einfach in meinen Liedern untergetaucht bin und einfach bis in meinen Rhythmus gefunden habe und dann kommt nach diesem langen Anstieg erstmal so ein welliges Dahingelaufe, eigentlich bis zur Hälfte des Kurses und da hatte ich dann so ein bisschen Seitenstechen die ganze Zeit, so Atemkrämpfe und habe dann kurz echt gedacht, oh nee, also ich kenne das, das kommt manchmal, aber manchmal geht es halt wieder weg und manchmal bleibt es. In dem Fall ist es wieder weggegangen, Gott sei Dank. Das hatte ich dann so für ein paar Kilometer und dann ging es wieder und dann muss ich echt sagen, bin ich voll schön reingekommen. Dann hatte ich so ein richtiges... Ich hatte ein gutes Tempo, die Verpflegung lief super, ich habe das auch regelmäßig, ich habe trotzdem, obwohl ich dann auch ein bisschen Magenprobleme bekommen habe, weiterhin meine Gels genommen, weiterhin getrunken, habe die letzten 2 Verpflegungsstationen angelaufen, habe alles wirklich mit meinem Plan weitergemacht, hatte sogar Splitzeiten auf dem Arm, Ida.
Ich bin so stolz auf dich.
Ja, und ja, habe einfach mein Ding gemacht und das scheint dann ja aufgegangen zu sein. Aber bevor ich jetzt komplett mein Rennen bespreche, würde ich sagen, jetzt switchen wir mal zu dir. Und deswegen ein ganz anderer Startbereich bei dir, ein dunkler vor allem. Erzähl mal, wie war's?
Ich glaube, ich würde sogar noch so weit ausholen, dass ich am Freitagvormittag habe ich einen Auftakt gemacht.
Mhm.
So um, es war gar nicht mehr wirklich Vormittag, aber so 10.30 Uhr oder 11 war es fast. Und bin für eine halbe Stunde gelaufen und da habe ich gemerkt, boah, meine Beine fühlen sich richtig gut an. und war eigentlich so richtig, ich hatte das Gefühl, es wird ein guter Tag. Das habe ich ganz selten vorher, deswegen erwähne ich das extra. Aber habe schon gedacht, also ich habe mich voll auf das Rennen am Abend gefreut, aber ich habe auch gemerkt, so nervös war ich, glaube ich, die letzten 3 Jahre nicht mehr vorm Rennen.
Wow.
Und dann halt versucht, bei mir zu bleiben, aber trotzdem, ja, also es war so ein bisschen, ich wusste das an dem Tag selber, war da noch diese Pressekonferenz und noch Interviews und so, das war alles um zwischen 16 und 18.30 an dem Renntag.
Boah.
Wo dann um Mitternacht Start war, also auch von UTMB alles Offizielle. Und da war ich schon sehr, sehr nervös, auch dass ich halt die ganze Zeit im Kopf hatte, ich muss daran denken, dass ich noch gut essen muss und trotzdem, dass mein Magen gut ist und ich die Beine nochmal hochlege. Und ich habe dann nochmal geschlafen von 8 bis 10 am Abend. Das hat funktioniert und dann sind wir zum Start gefahren um 11, weil wir eben eine halbe Stunde etwa weg waren. Und da habe ich mal wieder diese, ich habe das immer vor dem ersten Nachtstart, dass ich dann realisiere im Auto, boah, es ist so dunkel, ich muss jetzt im Dunkeln laufen. Also das ist immer so, ich verdränge das dann irgendwie vom letzten Rennen, bis es wieder losgeht, dass man ja, dass es halt einfach Nacht ist.
Und ja, vor allem, dass du halt nicht nur, ja genau, dass du halt nicht nur so 1-2 Stunden noch am Morgen läufst und es ist noch dunkel und wird dann hell, sondern dass du halt in die Nacht reinläufst.
Ja.
Das finde ich halt so, ja, also für mich noch unvorstellbar tatsächlich.
Nee, also da beim auf dem Hinweg habe ich auch wieder gedacht, okay, das habe ich schon wieder vergessen, wie dunkel es ist. Dann war mein Magen nicht ganz so gut und ich war richtig nervös und hatte halt Sorge, dass es eine Höllennacht wird. Dann im Startbereich, ich wurde vor dem Start, musste ich fast mein ganzes Equipment nochmal rausholen. Das hat mich auch ein bisschen, so ein bisschen wuschig noch vorher gemacht, weil ich war schon die Letzte, die reingekommen ist. Und dazu hatte ich alles halt so gepackt, dass es mich nirgendwo drückt. Und dann, wenn man das in der Eile dann alles rausholen muss, was man irgendwie in Tüten verpackt hatte, das ist ja immer dann so eine Hetze und alles irgendwie anders stopfen und klar, man kann kontrolliert werden, aber es ist eigentlich bei den UTMB-Rennen nicht häufig so, dass man vor dem Start kurz nochmal kontrolliert wird. Und das hat mich dann auf jeden Fall nochmal gut abgelenkt. Und dann im Startbereich selber, das war ganz cool, haben sie alle Frauen nach vorn geholt. Also wir waren, die Startlinie waren Frauen. Und alle Männer haben dann alle gemeinsam sind irgendwie runtergegangen und haben applaudiert. Also es war wirklich eine richtig coole Stimmung. Ich habe mich schon auch geschämt, muss ich sagen.
Weil ich fand,
weil wir dann so voll im Fokus waren. Wir standen alle an der Startlinie und dazu, ja, ich meine, wir haben den Männern ja auch nicht applaudiert, die sich dem stellen. Also für dieses Jahr sind es auch 125 harte Kilometer. Aber also es war eine total tolle Geste vom Rennen und von allen, die mitgelaufen sind. Aber ich hatte trotzdem einen kurzen Schammoment, wo ich gedacht habe, ja, ihr lauft ja auch das gleiche Rennen.
Ja.
Ja, genau.
Passt schon.
Mhm.
Ja.
Und dann ging's los und es war ein ziemlich, ich würde sagen, ein ziemlich kontrollierter Start. Also es hat sich gleich so eine Traube von 30, es waren vor allem Franzosen bei den Männern, 30 Männern gebildet, die alle so um den ersten rumgelaufen sind und eigentlich auch alle ziemlich gesittet. Also der erste Kilometer, der hatte, ich glaube, 50 Höhenmeter und das war eine 4,32.
Mhm.
Ich meine, es ist nicht langsam, aber es geht auch viel, viel schneller im Rennen los. Deswegen, ich war relativ überrascht und habe dann so geschaut oder gehofft, ich kannte die ersten 6 Kilometer, dass dann von dieser Traube vielleicht so 1, 2 abfallen werden, nach hinten fallen werden, mit denen ich dann zusammenlaufen kann. Aber dem war nicht so. Die sind genauso in dieser Traube geblieben und ich war erstmal direkt allein. Wobei ich auch sagen muss, mir ist voll positiv aufgefallen. Es war so nach 3 Kilometern gab es so eine Schranke und die sind einfach stehen geblieben und haben die uns aufgehalten und so. Also es war irgendwie, die waren alle super zuvorkommend, super, ich weiß nicht, das kenne ich so gar nicht. Es war ein besonderes Erlebnis, dieser Startbereich mit den ganzen Franzosen. Und ich habe halt gleich gemerkt, da ist halt ein komplett anderes Leistungsniveau, dass da einfach 30 Männer im gleichen Tempo losrennen können, als das jetzt bei Rennen bei uns hier ist. Das muss man einfach so sagen.
Mhm.
Und habe dann aber auch, deswegen bis dahin will ich jetzt nur reden, bei so 5, 6 Kilometer würde ich sagen, gemerkt, dass ich mich richtig gut fühle. Also ich habe da das erste Mal so in mich reingefühlt, weil dann hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen, es hat sich gerade alles so ein bisschen gesettelt und ich habe meinen Schritt gefunden und jetzt so meine Stelle gefunden und gedacht, ich fühle mich echt gut und noch macht mein Magen keine Probleme. Also es ist schon mal für mich, für eine Nachtstart, sehr, sehr gut gelaufen.
Ich finde das so wichtig für den Kopf, diese ersten, ja, 5 Kilometer, aber vielleicht sogar schon die ersten 5 Minuten. Man merkt ja sehr schnell, wird es ein guter Tag oder nicht, zumindest ist das bei mir so.
Ja.
Und dann zu merken, okay, cool, es wird ein guter Tag, glaube ich. Das ist ein cooles Gefühl. Also das macht schon ganz viel zu Beginn des Rennens.
Zumindest wenn man nicht das Gefühl hat, boah, meine Beine gehen jetzt schon zu oder ich fühle mich energielos oder mir tut der Magen jetzt schon weh. Das ist natürlich dann ein Downer, wenn man weiß, ja, es kommen ja noch 120. Und dann
kommt noch ein bisschen was.
Ja, also klar, das heißt natürlich auch, es kann sich noch ändern im Verlauf des Rennens, aber es ist trotzdem einfach ein viel besseres Gefühl, wenn man merkt, ja, irgendwie läuft's. Aber jetzt du, nimm uns an den Punkt mit, wo du gemerkt hast, ja, ich fühle mich ganz gut.
Ja, das waren dann so, ich weiß nicht, so 20 Kilometer drin. Ehrlich gesagt, ich habe mir nicht gedacht, ich fühle mich, doch, ich habe mir schon gedacht, na, Moment, ich muss ein bisschen früher anfangen. Also, ich habe so ein bisschen nicht mehr gewusst, wo ich jetzt halt in dem Rennen stehe. Bis ich die Heather Jackson wieder gesehen habe. Also ich habe quasi, bis ich sie gesehen habe, nicht gewusst, okay, bin ich jetzt trotzdem gut dabei oder sind die halt jetzt ungefähr schon 10 Minuten vor mir oder wo ist die nächste hinter mir? Also ich wusste überhaupt nicht, wo ich liege. Das hat mich ein bisschen verunsichert und dann war eben auf einmal dieser Moment, okay, Heather Jackson läuft vor mir. Und das, würde ich sagen, war so ein richtiger Turning Point, weil dann wusste ich sammle gerade von hinten ein. Und ich bin schon ein bisschen flüssiger gelaufen als sie. Die ist halt, die startet immer viel zu schnell. Ich kenne es vom OCC 2023, bin ich auch gegen die gelaufen.
Okay. Aber ich kenne sie gar nicht, deswegen, ich kenne es gar nicht.
Also da hatte ich auch im Kopf, die ist sauschnell zu Beginn und irgendwann bricht sie ein. Und deswegen, Heather Jackson war auch für mich tatsächlich so ein bisschen dieses Ziel, die wollte ich mir holen. Und da ich sie dann gesehen habe, das war dann schon so ein, okay, cool, vielleicht wird es jetzt nochmal anders, vielleicht kann ich jetzt nochmal 1-2 Leute einsammeln. Und wir sind dann kurz zusammengelaufen und dann bin ich vorgelaufen und ab da hatte ich eigentlich echt ein sehr schönes, keine Ahnung, Laufgefühl. Ich hatte trotzdem, wie gesagt, bisschen Magen, ganz verschont hat es mich nicht, aber das, ja, war damit war zu rechnen irgendwie.
Aber
im Großen und Ganzen.
Krämpfe, sind die ausgeblieben? Das, was letztes Jahr ja mehr so dein Problem war?
Ja, die sind ausgeblieben.
Voll gut.
Die waren gar nicht Thema. Es war wirklich nur so ein bisschen halt, ja, 1-3 Mal abbiegen. Aber ja, ich bin wirklich sehr gut reingekommen und ich habe dann, wie gesagt, irgendwie die Ruhe gehabt, einfach weiterzulaufen. Also ich bin dann auch nicht in so einen Moment gekommen, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie nochmal Gas geben, vielleicht kann ich nochmal jemanden sammeln, sondern ich habe dann irgendwie bei mir im Kopf schon gedacht, cool, ich bin Vierte, dachte ich. Ich sitze jetzt am Platz 4, das ist bei dieser Leistungsdichte hier super gut, hier bleibe ich jetzt, passt für mich, ich bin zufrieden und bin genau mit diesem Mindset weitergelaufen und habe völlig zufrieden weitergemacht, habe genau da aufgefüllt, wo die Dani mir gesagt hat, ich soll da auffüllen und bin einfach wirklich ein schönes Lehrbuchrennen gelaufen und habe mich gut gefühlt und ja, dann ist auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel passiert, weil ich war tatsächlich das komplette Rennen alleine. Also ich war bis auf diese 2 Minuten, wo ich mit der Heather kurz zusammengelaufen bin, bin ich komplett alleine dieses Rennen gelaufen.
Auch nicht mit einem Mann oder so?
Nee.
Okay.
Ja, auch mal so für 2 Minuten, aber echt mehr oder weniger war ich komplett allein.
Mhm.
Und dementsprechend wusste ich halt wirklich nicht bis zum Schluss, dass ich Dritte bin.
Mhm.
Ich dachte, wie gesagt, ich bin Vierte. Ich wusste natürlich nicht, dass Jennifer Lichter ausgestiegen ist.
Dadurch, dass ihr keine Verpflegung haben durftet, sondern nur 2 Unverpflegte waren, war ja dann auch niemand da, der dir das hätte sagen können, stimmt's?
Ja, und ja, deswegen, ich glaube, vielleicht war das sogar ganz gut, weil ich bin dadurch auch nicht in so eine verteidigungsverkrampfte, verkopfte Form gekommen. Okay, ich muss jetzt dieses Podium verteidigen, sondern ich dachte halt, ich cruise jetzt halt keine Ahnung.
Nach vorn.
Ja, ich war völlig druckbefreit in dem Moment.
Cool.
Und bin dann einfach, ja, die letzten Kilometer von dem Rennen sind echt hart, weil da geht's halt diesen ganzen Downhill, den man runterläuft zu Beginn, geht's hoch und das ist sau steil. und war halt super matschig. Und das geht echt super arg in die Beine. Und da bin ich aber noch ganz gut hochgekommen und ja, bin dann ins Ziel gelaufen, war super happy. Und dann hat mir die Taber im Ziel gesagt, ja, ich bin Dritte. Und das war natürlich ein sehr schönes, sehr unerwartetes, eine super unerwartete Überraschung. Und dann hatten wir tatsächlich ein Dreierpodium mit Terex. Das war eine super coole Sache. Henna hat gewonnen, Taber ist Zweite geworden, ich mit dritten Platz. Und da stand sie dann ziemlich grinsend im Ziel, die Schreiber, kann ich schon sagen. Also das hat sie sehr gehabt.
Ja. Ich wusste nicht, dass du das die ganze Zeit nicht wusstest, aber das ist natürlich dann umso cooler.
Ja, also woher auch. Die Jenny hat mir dann geschrieben, dass sie mich, die war anscheinend bei der letzten Verpflegungsstation, da habe ich sie aber natürlich nicht gesehen, die war da wohl, saß da und hat mich gesehen und wir haben uns dann noch kurz unterhalten. Ja, die hatte halt leider Magenprobleme, das scheint vielen so gegangen zu sein an dem bei dem Rennen, aber ja, also ich hätte echt nicht gedacht, und das ist jetzt keine Runterspielerei oder sonst was, aber ich hatte wirklich bei diesem Rennen nicht mit einem Podium gerechnet, mit dieser Leistungsdichte. Ich habe es auch nicht ausgeschlossen, aber es war wirklich eher so ein, ja, es ist okay, wenn es nicht passiert, weißt du. Mhm. Aber ich versuche es zu erreichen. Und
hast damit die Quali für den OCC erfüllt.
Ja, und jetzt ist das irgendwie einfach
das
ein schönes...
abgehakt.
Ja, ein schönes Rennen, eine schöne Erfahrung, ein guter Selbstbewusstseinsklick, Kick, kann ich schon sagen. Das war schon schön, das auch zu merken. Okay, nee, ich kann schon hier ein gutes, kompetitives Rennen laufen. Also alles in allem. Dann noch natürlich OCC-Quali für 26 und dementsprechend sitze ich jetzt hier mit einem sehr zufriedenen Grinsen an meinem Tisch daheim und denke mir, dieser Trip nach Amerika war rundum wunderbar.
Der hat sich gelohnt.
Ja.
Das ist wahr. Das ist gut.
Genau. Ja. So viel zu meinem Rennen. Das war's schon.
Ja, toll, Kimi. Ja. Das ist ein bisschen einem abgefrühstückt.
Ich glaube, das jetzt mal kurz. Ja, gut, aber ich meine, ich war halt auch 4 Stunden unterwegs und keine 16. Deswegen würde ich sagen, Canyons haben wir abgefrühstückt.
Noch nicht
zurück
ganz.
Nach Frankreich.
Wir kommen danach da schon nochmal drauf zurück. ja, ich weiß gar nicht. Ich habe auch so bei. Es war auf jeden Fall in den ersten 20 Kilometern, da gab es ein paar Mal so technischere kleine Downhills, es war mehr so wellig. Und da habe ich in einem Downhill einen Mann eingeholt und es war, sage und schreibe, das allererste Mal, dass ich in einem Rennen, in einem vorderen Feld, einen Mann im Downhill einhole, zu Beginn eines Rennens, wo ich die Downhills noch super vorsichtig laufe.
Mhm.
Und da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht hat meine Trainingslage auf technischem Gelände auf Gran Canaria oder Mallorca, vielleicht hat das ja was gebracht. Und ich muss mich nicht mehr so klein machen, was das technische Laufen angeht. Das hat mir auf jeden Fall in dem Moment ein ganz, ganz gutes Selbstvertrauen gegeben. Und ein bisschen später im Rennen habe ich auch nochmal einen anderen Mann eingeholt und der hat zu mir gesagt, dass er sich vorher schon im technischen Downhill an mir versucht hat zu orientieren, weil er mich vorne gesehen hat und fand, dass ich das so gut gemacht habe. Das hat mich sehr... ja, es hat mich ermutigt in dem Moment, war natürlich auch super nett. Also das meine ich so ein bisschen in dem Rennen. Es waren alle ultra freundlich, ultra unterstützend. Ich weiß nicht, das war eine ganz, ganz coole Community da in Frankreich. Ich habe in der Nacht, ich finde in der Nacht vergehen die Kilometer halt einfach ein bisschen schneller oder auch die Zeit, ohne dass man es so richtig merkt. Da habe ich immer nur auf die Uhr geschaut, um zu schauen, wann ich ein Gel nehmen muss und wann ich meine Flaschen austrinken muss.
Mhm.
Und bin in den ersten 3 Stunden genau auf das gekommen, was ich vorher kalkuliert hatte. Das hatte ich noch nie. Also ich habe genau meine Verpflegung so eingenommen, wie es geplant war. Und ich hatte immer noch keine Magenprobleme. Ich konnte es gar nicht fassen. Gerade weil es vorm Start nicht so gut war. Und ich dann mich eigentlich schon so ein bisschen darauf eingestellt hatte, dass es schwierig wird. Und dann habe ich mir halt eingeredet, naja, jetzt dadurch, dass so Mitternacht Start war, war es ja dann so etwa 3 Uhr. Jetzt sind es sowieso nur noch 2 bis 3 Stunden, bis die Sonne aufgeht und dann wird mein Magen ja eh immer besser. Das heißt, selbst wenn jetzt noch Magenprobleme kommen, zieht es sich nicht die ganze Nacht und habe halt so versucht, so positiv dran festzuhalten. Aber es sind keine Magenprobleme gekommen. Es war mein allererstes Rennen, wo ich in der Nacht keine Magenprobleme hatte. Also ich bin dahingehend schon mal sehr stolz.
Das und erste Erfolgserlebnis dann.
Ja, wirklich. Wirklich. Und dadurch hat halt auch meine Verpflegung wirklich gut geklappt, weil ich halt nicht wie sonst dann diese Misere hatte, okay, ich kann nichts drin behalten. Ist es schlau, wenn ich jetzt noch ein Gel nehme oder noch was trinke, wenn es dann immer schlimmer wird, dass ich nichts drin behalten kann? Das hatte ich halt diesmal gar nicht. Ich musste keine Sekunde daran verschwenden. Ich musste keine Sekunde daran verschwenden, in die Büsche zu laufen. Es war für mich ein ganz anderes Laufen in der Nacht. Und dann kam dieser lange Aufstieg zum Mont Ventoux. Den habe ich mir angeschaut in der Woche vorher. Das sind so ungefähr 20 Kilometer und 1800 Höhenmeter.
Mhm.
Und als ich mir den angeschaut habe, habe ich schon gemerkt, der liegt mir brutal. Also der ist wie hier meine Trails sind von hier sowohl Forstweg als auch so ein bisschen die Glungatzer Trails. Also das ist so der Zirbenweg. Ich habe das halt angeschaut und gedacht, also wenn ich irgendwo in diesem Rennen was gut machen kann, dann in diesem Uphill, der wird mir liegen. Und das war, glaube ich, ganz gut, weil dann bin ich da angekommen, so mit dem Mindset, mein Magen ist gut und jetzt kommt der Teil, der mir liegt. Und wenn ich da mittendrin bin, dann geht auch noch die Sonne auf und ab da ist dann schon Tag. Und also ich war so richtig in so einem positiven Hoch, lag genau in meinen Zeitsplits. Also ich war immer so 4-5 Minuten schneller als meine kalkulierte Zeit vorher vom Index, was ich letztes Mal meinte.
Mhm.
Und die hatte ich mir eben auf so ein Tape geschrieben diesmal, nicht auf den Arm, damit ich es nicht wegwische. Und ja, in dem Uphill hat mich dann am Anfang, also bevor man da hinkommt, ist es auch so ein bisschen wellig in so einem technischen Terrain. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil es schon an der einen oder anderen Stelle sehr technisch war und ich da halt auch so das erste Mal gestürzt bin und umgeknickt bin. Beides relativ kurz hintereinander und da hat mich dann von hinten ein Mann eingeholt. Und ich habe gedacht, boah, der ist schnell unterwegs. Wenn ich mich da dranhänge, dann kann das ein guter Temposchub für diesen Uphill sein und ich schaue einfach, wie lange ich dranbleibe. Und an den habe ich mich dann drangehängt. Das war das erste Mal, dass ich dann nicht mehr alleine war. Und es hat natürlich auch geholfen mit dem Licht und alles. Also ich hatte eine super Lampe und mein Licht hat die ganze Nacht gehalten. Aber es ist trotzdem immer, finde ich, was anderes, wenn man nachts zu zweit ist, weil dann ist es halt wie so ein Strahl, richtig.
Mhm.
Und nicht nur, ich bin ein Lichtpunkt und sehe alles, was so in ein paar Metern um mich rum ist. Und dann habe ich eigentlich immer nur gedacht, ja, diese Serpentine bleibe ich noch an ihm dran. Diese Serpentine bleibe ich noch an ihm dran. Wir sind halt beide gelaufen, aber mit den Stöcken auf den Seiten.
Mhm.
Und wir sind komplett durchgelaufen. Dann war die Verpflegungsstation, bevor es nochmal einen Kilometer und oder 2 Kilometer und 500 Höhenmeter nach oben ging zur Bergspitze. Und da kurz vor der Verpflegungsstation habe ich gemerkt, okay, ich kann dem davonlaufen. Ich habe noch genug Energie, mein Puls fällt gerade richtig runter. Vielleicht ist es sogar schlau, wenn ich mich jetzt löse. Und dann bin ich schnell durch die VP durch. Meine Flaschen und Gels hat Johannes ausgetauscht und hat eben gesagt, dass ich in dem Appell gleich schnell unterwegs bin wie die führenden Männer vorne. Was dann in dem Moment natürlich auch motiviert hat. Und ja, dann bin ich das letzte Stück hoch und da ist halt die Sonne dann ganz aufgegangen. Vorher war es immer so richtig schönes rotes Licht. Und das war einfach eine wunderschöne Stimmung. Es war total windstill, was am Mont Ventoux eigentlich nie so ist. Und gerade die Tage davor war es extrem windig. Da hatte ich richtig Sorge davor, wie das dann da morgens früh ist. Es war wunderschön. Da waren die Menschen, also es waren jetzt nicht übertrieben viele Menschen, weil es war halt 6-7 Uhr. Aber es waren die Menschen, die sich halt wirklich für Trail interessieren und faszinieren. Und haben halt so auf ihre französische Art, wie sie Trailrunning leben und lieben, so mitgejubelt und mitgefeiert, dass man halt gar nicht anders konnte, als sich halt da fröhlich durchzupushen. Ich hatte die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht und war einfach, ja, das war mit Abstand mein liebstes Stück in diesem ganzen Rennen. Ich habe den so positiv abgespeichert und na klar ist der auch hart gewesen. Also ich habe zwischendurch schon auch das ein oder andere Mal gedacht, boah, es ist echt noch lang. Aber ich bin da auch auf meine Zeitsplits 45 Minuten, glaube ich, rausgelaufen.
Nee, wow.
Sogar eine Stunde fast. Also ich bin 50 Minuten oder so drunter gewesen. Habe natürlich bei der Verpflegungsstation auch nicht so viel Zeit gebraucht, aber schon genug, um alles auszutauschen und mich richtig zu verpflegen. Und dann hatte ich so ein bisschen den Vorteil, dass da oben von Eurosport, da gibt es danach wieder so eine Folge, die Kameraleute waren.
Mhm.
Und weil die halt nur im Hellen gefilmt haben, sind die ab da dann halt immer wieder in dem Rennen mit mir mitgelaufen. Aber ich finde, das pusht immer, vor allem wenn man dann oben ankommt und eigentlich ja total K.O. ist und so ein bisschen dazu verleitet, eher entspannt weiterzulaufen, war es in dem Moment total gut, dass da so zwei flotte Kameramänner mit mir mitgelaufen sind. Und dann bin ich ja in den Downhill rein. den kannte ich nicht und hatte vorher halt schon Angst, dass der sehr technisch ist. Das ging, da waren ein paar Passagen, wo man einfach auf der Straße gelaufen ist. Das fand ich sehr gut. Mhm. Also da, wo auch die Tour de France dann lang geht. Zwischendurch ist man natürlich immer wieder technisch gelaufen, aber es war eine ganz gute Abwechslung, sodass ich das Gefühl hatte, der Downhill vergeht schon. Und dann sind die aber so nach einer halben Stunde Downhill laufen, vielleicht war es auch nur 20 Minuten, stehen geblieben und haben gesagt, sie kommen später nochmal dazu. Und in dem Moment, wo die weg sind, habe ich dann gedacht, boah, jetzt muss ich eine Salzkapsel nehmen. Weil ich gemerkt habe, dass ich extrem angefangen habe zu schwitzen, weil ich das Stirnband noch auf hatte. Und da bin ich dann an meinem Rucksack halt, ich bin langsamer gelaufen, aber es war trotzdem ein technisches Stück, an die Salzkapseln. Und dabei bin ich dann halt so doll umgeknickt, wo ich mich dann verletzt habe. Also es war so ein bisschen, klar, man kann sagen, man muss nicht bei einem technischen Stück sich eine Salzkapsel nehmen, aber so für mich war in dem Moment, okay, die hätte ich eigentlich vor einer halben Stunde nehmen müssen. Mhm. Ich habe mich davon ablenken lassen, dass die mitgelaufen sind. Jetzt muss ich sie spätestens nehmen, sonst kriege ich später Probleme mit Krämpfen oder Verpflegung. Und ja, das war dann das erste Mal, dass ich echt einen Downer hatte in dem Rennen, was eh super lang ist. Dass man bis dahin hatte ich wirklich keinen einzigen Tiefpunkt in diesem ganzen Rennen. Das, ich habe noch während die mit mir gelaufen sind, gedacht, dass es eigentlich verrückt ist, dass das Rennen bis jetzt so perfekt läuft. Ja, dann war ich erstmal rausgerissen, hatte, wie gesagt, auch ein bisschen mit Tränen zu kämpfen, weil ich so Schmerzen hatte. Mhm. Und habe dann versucht, realistisch einzuordnen, wie schlimm der Schmerz ist. Ich habe es knacken hören, deswegen wusste ich schon, dass es was Arges sein muss, weil ich knicke schon öfter um, aber mir ist noch nie was passiert, dank meinen eigentlich überbeweglichen Ballettfüßen.
Mhm, stimmt, das hatten wir schon mal, ja.
Mhm. Aber ja, ich wusste dann schon, okay, diesmal geht der Schmerz nicht wie sonst mit ein paar Laufschritten weg.
Mhm.
Bin dann erstmal gegangen, weil ich sowieso in so einem Stück war, wo man gar nicht anders hätte wegkommen können. Also ich hätte mich nicht einfach hinsetzen können und sagen können, ja, ist jetzt vorbei und da hätte mich niemand abholen können. Deswegen bin ich halt diesen Kilometer war es fast runtergegangen. Da habe ich bestimmt 14 Minuten verloren. Habe es aber auch gebraucht, um mich zu sammeln. Habe mich dann in der Zeit verpflegt und gedacht, ja, was mache ich jetzt? Schaue ich jetzt, mache ich den Schuh ab und mache noch ein Tape drum. Ist es vorbei, das Rennen, weil es nicht vernünftig ist, damit weiterzulaufen oder probiere ich es? Und dann habe ich gedacht, wenn ich den Schuh ausziehe, dann wird es so richtig anschwillen. Das ist nicht schlau. Da werde ich nicht weiterlaufen. Ich habe gemerkt, wenn ich nur die Innenseite belaste, dann kann ich schon auftreten. Und habe dann einfach so immer gesagt, ja, jetzt die 5 Kilometer probiere ich jetzt, die 5 Kilometer probiere ich jetzt. Und so habe ich mich dann ab da eigentlich durchgezwungen.
Sag nochmal, wo warst du jetzt kilometertechnisch?
Ich 55 von 125.
Okay, krass, ja.
Ja, und ich hatte zwar an sich die meisten Höhenmeter, aber es sind so 2 Schlaufen, die man da läuft. Und die zweite Schlaufe ist so eine kleine. Dies hat deutlich weniger Höhenmeter, aber ist deutlich technischer. Und davon kannte ich 40 Kilometer vom Ablaufen vorher und wusste, dass ich für alleine 20 Kilometer davon schon 3 Stunden brauche, weil die so technisch sind.
Mhm.
Das war in dem Moment halt nicht ganz so gut. Aber ich bin bis dahin schon recht viel ja immer wieder mit den Stöcken gelaufen und habe die dann auch im Downhill, da als es so ganz arg war, zur Seite zur Hilfe genommen und so ein bisschen versucht abzudämpfen. Aber irgendwann bin ich dann schon da reingekommen, dass ich einfach den Schmerz akzeptiert habe. Also ich kann nicht genau sagen, wann der Punkt war, aber irgendwann war es so, dass ich selber gemerkt habe während des Laufens, naja, ich kann ja wieder ganz auftreten, also ich kann schon weitermachen. So.
Okay. Und ab dem Moment hast du dann die Musik rein und also ich meine, wir reden hier immer noch von 70 Kilometern. Das ist halt schon noch eine, das ist einfach nochmal mehr als das Doppelte. Aber nochmal die Hälfte und nochmal mehr. Aber ging das dann schnell für dich vorbei oder wie hat sich das angefühlt?
Ein bisschen hat mich da dann abgelenkt, dass ich wusste, dass die Starts von den 100 Kilometern und dem Marathon sind. Die 100 sind auch auf der ersten Runde gelaufen und der Marathon zwischendurch auch auf unserer Strecke. Und dadurch waren dann halt viel, viel mehr Menschen an der Strecke und auch Läufer dann von hinten, die mal kamen. Das hat mich dann schon alles ein bisschen abgelenkt. Trotzdem habe ich versucht, konzentriert auf diesen Weg zu schauen. Dann kam immer mal wieder Kameraläufer, was mich auch immer mal wieder abgelenkt hat. So ein bisschen war für mich eigentlich in dem Moment immer nur, ich habe versucht, nur der Musik zuzuhören und hatte im Kopf, es ist schon Tag und ich habe die Nacht überstanden und jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Das habe ich mir eingeredet, weil das sonst immer so bei den langen Rennen ist. Wenn ich die Nacht schaffe, dann ist es kein Problem, weil nur die Nacht, wenn dann vom Magen ein Problem ist. Und habe mich auch versucht, darauf zu konzentrieren, dass die Verpflegung super läuft und dass der Magen super ist und dass ich sonst keine anderen Probleme habe und dass im Rennen, in einem langen Rennen tun sowieso irgendwann dir die Beine weh von der Erschöpfung, die Knie weh, die Füße weh, das kommt so oder so. Und habe mir das halt so ein bisschen versucht, schön zu reden. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt, bis so 100 Kilometer, weil ich ab da, also ich kannte eben die letzten 40 Kilometer. Und ich wusste, bei 103 ist eine Verpflegungsstation. Und ab da gehen nochmal diese 17 lang. Also es sind auf dem Papier stehen 17 Kilometer, aber auf der, wenn man es wirklich abläuft, sind es dann fast 22 Kilometer. Und so werden es dann auch eben diese 125 Kilometer. Und wusste, dass die zart werden, sodass ich mich da nochmal gut verpflegen muss. Dann kamen wir zu diesem, sind wir an einem Punkt vorbeigelaufen, wo ich vom Ablaufen der Strecke wusste, hä, da müssen wir doch abbiegen zur Verpflegungsstation. Und dann war ich kurz ein bisschen verwirrt, bin aber da zu dem Zeitpunkt gerade mit einem anderen Mann gelaufen, auf den ich draufgelaufen bin, also den ich eingeholt habe, was halt für den Kopf ja auch immer nochmal ganz gut ist und der auch einen ganz guten Laufschritt hatte, sodass ich dachte, vielleicht können wir ein bisschen zusammenlaufen. Und dann habe ich gesehen auf der Uhr, okay, wir entfernen uns immer weiter von dem Track, aber die Markierungen waren so, also wir waren richtig. Und dann habe ich halt immer darauf gewartet, an jeder Ecke, dass wir wieder auf den Track abbiegen. Und am Ende sind wir da eine 6-Kilometer-Runde gelaufen, obwohl wir eigentlich nur noch 3 Kilometer oder 2,5 Kilometer von der Verpflegungsstation entfernt waren.
Oh Gott.
Oh, das hat mich so fertig gemacht in dem Moment. Weil ich halt wusste eigentlich, dass, also ich kannte ja vom Ablaufen die Strecke eigentlich und ich hatte meine Verpflegung ja auch mit der Zeit kalkuliert, die ich dafür kalkuliert habe. Und ich war nicht die Einzige, also David und Johannes haben dann zu mir gesagt, jeder, der in die Verpflegungsstation kam, war an dem Zeitpunkt so gebrochen, weil alle waren so, hä, ich habe auf 5 Kilometern die Verpflegungsstation erwartet, was stimmt hier nicht? Und keiner weiß so richtig, wieso sie da den Kurs geändert haben. Ich habe kurz gedacht, weil so ein Weg weggebrochen ist, das habe ich beim Anschauen der Strecke gesehen. Aber wir sind genau, bevor man zu diesem weggebrochenen Weg kam, wieder dann auf die Route gelaufen. Also der war, da musste man dann schon mit einem Seil dran vorbei. Also es war sehr wild zu dem Zeitpunkt im Rennen und halt, es hat irgendwie, glaube ich, allen den Verpflegungsplan so ein bisschen durchstrichen. Also ich hatte dann auch kein Trinken mehr. Ich hatte zum Glück noch so ein Gel, was mit Wasser versetzt war, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte zu nehmen, wo ich dann das nur genommen habe wegen der Flüssigkeit. Und damals bin ich mir auch ganz sicher, dass mich das in dem Moment gerettet hat, weil da habe ich zum Beispiel den anderen Mann, mit dem ich da unterwegs war, dann auch verloren und der war am Ende, glaube ich, 30 Minuten oder so hinter mir. Also der hat sich davon auch nicht so schnell erholt.
Boah, das ist ja übel.
Das war der andere Downer.
Da dann halt noch den Kopf irgendwie zu haben, weißt du, einfach weiterzumachen, das ist schon echt arg. Also es ist einfach echt eine mentale Beanspruchung vom anderen Stern. Schon irre.
Es ist irgendwie halt so in dem Moment doof gewesen, dass ich halt die ganze Zeit mich drauf eingestellt habe, dass die letzten 3 Stunden so schwer und technisch werden. Und ich dachte, das gehört noch zu dem in Anführungszeichen leichteren Part, bis ich dahin komme. Und dann hat sich das halt irgendwie komplett verändert. Und ich, ja, das war schon eine Herausforderung, auf die ich mich in dem Moment nicht so richtig einstellen konnte. Aber ich finde, ich habe es trotzdem eigentlich ganz gut hingekriegt, weil ich mich wie so ein Kind über dieses mit Wasser versetzte Gel gefreut habe, was ich dabei hatte. Und halt die ganze Zeit mir gesagt hat, naja, jetzt sind es eigentlich nur noch 20 Kilometer und 20 Kilometer, das läuft man fast jeden Tag, das schaffe ich. Ja.
Ein Mindset von einer Ultraläuferin.
Ja, naja, man versucht sich ja nur zu veräppeln dann.
Wusstest du, dass du so eine Gap hast zur zweiten?
Das ist das Nächste. Also ich wusste, dass ich, als ich so schnell oben am Aufstieg war, haben mir da die Leute auch gesagt, dass ich gleich schnell hochgelaufen bin wie die ersten Männer und dass ich dadurch jetzt eine Gap von 45 Minuten oder so habe. Das wusste ich. Dann war ja das mit dem Umknicken und das mit dem, dass ich da Zeit verloren habe, sodass ich mir schon gedacht habe, die werden auf mich aber wieder Zeit gut gemacht haben. Aber ich wollte mich nicht so darauf konzentrieren, sondern ich wollte einfach für mich, mein Ziel war das Podium. Klar, mein Wunsch war schon zu gewinnen, aber ich habe gedacht, einfach jetzt durchkommen, sich nicht drauf konzentrieren, ob ich von hinten eingeholt werde. Und dann, da wo diese Extra-Loop war, haben dann die Tracker nicht mehr gestimmt. Das heißt, alle, die die Live-Tracker verfolgt haben, haben dann irgendwie, zumindest bei mir hat es nicht gestimmt scheinbar, also ich war dann bei allen draus. Und dann haben mir die Leute an der Strecke und alle unterschiedliche Informationen gegeben. Dann kam ich wo vorbei und jemand hat gesagt, oh, dritte Frau. Und ich habe gedacht, hä, wie kann das sein? Niemand ist an mir vorbeigelaufen. Also es war dann alles ein bisschen verwirrend. Dann bin ich in die Verpflegungsstation da eben reingelaufen, also endlich bei der angekommen, auf die ich eigentlich 3 Kilometer vorher schon gewartet hatte, wo ich auch wusste, man könnte jetzt hier links abbiegen und ist da. Ich verstehe nicht, wieso wir hier nicht laufen. Da habe ich dann sofort zu Johannes gesagt, hey, wie kann das sein? Wie kann ich meinen ganzen Puffer verloren haben? Und er hat dann gesagt, nein, du musst dich entspannen, dein Tracker hat nicht gestimmt. Das war jetzt bei ganz vielen von den Männern vor dir auch so. Und du musst jetzt einfach dein Ding machen und du hast einen großen Vorsprung, mach dir keinen Kopf. Und ja, dann habe ich darauf vertraut und das hat ja dann auch geklappt. Und am Ende waren es, glaube ich, über 90 Minuten Vorsprung. Ja. Aber ich bin ja am Ende eigentlich nicht, ich bin in erster Linie gegen meine Zeiten, die ich mir vorgenommen hatte, gelaufen, weil die habe ich mir zum einen von diesem Index kalkulieren lassen, zum anderen durch das Ablaufen versucht einzuschätzen, ob das realistisch ist oder nicht. Und zum dritten mit den Zeiten aus den Vorjahren versucht einzuordnen. Und ich habe schon immer während des Rennens mir versucht zu sagen, wenn ich meinen Zeitplan einhalte, dann laufe ich auf jeden Fall aufs Podium. Und diesen Satz habe ich mir so ein bisschen versucht von John und Henriette beim Gran Canaria abzuschauen, weil die haben das vorher zu mir gesagt, als ich mit ihnen besprochen habe, wie ich ihre Verpflegung mache, haben sie halt gesagt, ja, also als ich sie gefragt habe, was sie sich erwarten vom Rennen und so, haben sie halt nur gesagt, ja, mal schauen, was die anderen machen, das kann man nie beeinflussen. Aber ich weiß, wenn ich diesen Plan verfolge mit meinen Zwischenzeiten, dann laufe ich aufs Podium. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir das versucht habe, seitdem zu erarbeiten und das hat geklappt. Also ich habe die ganze Zeit, auch als es dann da so war, dass ich so verunsichert war von allen von außen, mir nur gesagt, es ist egal, wenn ich meine Zeiten laufe und da bin ich immer noch drunter, dann wird es beim Podium klappen.
Ja, richtig toll. Und was ging dann in dir vor auf die letzten, weiß ich nicht, den letzten Kilometer vor dem Finish?
Da war ich schon sehr emotional. Also vor allem die letzten 3 Kilometer, glaube ich, war es so. Da habe ich dann schon immer gedacht, boah, gleich habe ich es endlich geschafft und das zu gewinnen und vor allem unter 16 Stunden, dass ich das noch schaffen kann, habe ich da gesehen. Deswegen habe ich da so wirklich um jede Sekunde gekämpft, habe immer gedacht, ich muss da sein, bevor Kimi und Sven loslaufen. Das war so den einzigen Satz, den ich so im Kopf wiederholt habe, weil das für mich halt mit 16 Uhr verbunden war. Und dann habe ich, ja, ich habe schon immer wieder so gedacht, boah, wenn ich im Ziel bin und keinen Meter mehr laufen muss, dann liegt es hinter mir und fällt so eine Last von den Schultern, dieses erste Rennen und auch so diese mentalen Struggles, die ich vorher hatte, da war ich schon sehr emotional und habe dann gehofft, dass ich das, bis ich im Ziel bin, im Griff habe. Und es war dann auch so, also es war, als ich dann einen Kilometer vorm Ziel war, hat man schon die Durchsagen gehört und die ganze Zeit so aus dem Ort die Rufe und das Klatschen und dann war ich dann einfach nur noch freudig und habe mich gefreut und versucht trotzdem unter diesen 16 Stunden zu bleiben. Da ist man dann leider halt in die Läufer vom Marathon auch nochmal reingelaufen, in so das hintere Mittelfeld, was ein bisschen schwierig war, weil da so Sachen waren, wo man zum Beispiel nur über so ein Brett Sachen queren konnte und die halt nicht, obwohl man gebeten hat oder Achtung gerufen hat, dann ausgewichen sind, sondern halt so waren, naja, wir wollen alle finishen. Und ich habe halt immer nur gedacht, ja, aber ich will halt diese eine Minute nicht verlieren. Ja, da war ich dann einfach nur noch froh und erleichtert und überwältigt, würde ich sagen.
Ja, völlig zu Recht irre. Also ja, ich habe das, glaube ich, noch gar nicht in dieser Folge gesagt, aber natürlich auch an dich. Ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Sieg, Ida, nach dieser ganzen Geschichte mit UTMB und Did Not Finish und so. Ist es doch ein mega Wiedereinstieg. Richtig toll. Ja, wieder mal ein absoluter Kampf. Also Wahnsinn, was du da schon wieder durchlebt hast. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Richtig, richtig toll.
Ja, dieses Did Not Finish beim UTMB war ja mein letztes Rennen, wie wir letzte Folge schon gehört haben. Und den Abend vor dem Rennen haben David und Johannes noch wegen der YouTube-Folge gebrainstormt. Und dann haben sie so vor sich her gesagt, das ist ja irgendwie 239 Tage her ist oder so, dass es mein letztes Rennen war. Oder es waren da 236, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da habe ich das nochmal so richtig realisiert. Das hat mich so getroffen. Ich habe im Rennen da ein paar Mal dran gedacht und immer gedacht, boah, das ist so dicht dran an 365. Das ist fast ein Jahr, was natürlich nicht stimmt. Aber in so einem Moment, also es hat mich schon wirklich, dieses Mal war ich richtig nervös, so als hätte ich jetzt jahrelang Pause gehabt. Dabei war es an sich nur seit letztem Herbst. Aber dadurch, dass dazwischen auch noch die Knie-OP war und so, wusste ich einfach nicht genau, auch wenn das Training gut gelaufen ist, wo ich stehe und vor allem, wie es sich wieder anfühlt, einen Wettkampf zu rennen.
Ja, kann ich total verstehen. Umso schöner ist es gelaufen, auch mit ein paar Tiefs, aber dennoch Sieg geholt. Das erste Siegerband im Jahr 2025. Und das waren die zwei Rennberichte. Was für ein Wochenende. Wahnsinn.
Aber echt, ja, das stimmt. Gab's bei euch eigentlich Siegerbänder?
Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wurde nie vergessen, waren immer da. Genau.
Ja, sehr gut. Oh, jetzt sind wir ja leer geredet. Ich komme mir gerade so vor, als sind wir nochmal 125 Kilometer gelaufen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich merke Jetlag auch kickt. Jetzt, kickt ein bisschen ein. Auf jeden Fall. Ja, aber ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen durchhalten. Und, aber ich fand es richtig, richtig schön. Eine richtig schöne Folge für ein richtig schönes Wochenende. Und wir sehen uns vor allem bald.
Ja.
Finde ich auch richtig schön.
Für dich geht's los nach Innsbruck. Ja.
Ja, ich werde jetzt erstmal morgen genießen und mal noch meine Bude zumindest für einen Tag genießen.
Ja.
Und dann geht's am Donnerstag los, ja.
Es wird sehr schönes Wetter. Also für die Zuschauer schön, für die Läufer weiß ich nicht, ob es so schön ist, wenn es so warm wird. Aber auf jeden Fall ist dann kein Schnee mehr auf der Strecke. Nicht so wie letztes Jahr. Also freut euch drauf. Und ich werde mein Bestes geben beim Anfeuern und beim Stream kommentieren. Und wir freuen uns, wenn ihr alle, die das hier hören, zu unserem Community Run kommen. Stimmt's?
Ja, genau. Aber generell, ich glaube, also Community Run natürlich und dann noch mit Kaffee und Ratschen, das wird cool. Also generell einfach am Wochenende in Innsbruck sein, gutes Wetter, wie gesagt, das macht natürlich dann auch doppelt Spaß beim Zuschauen vor allem. Und so, deswegen, das wird ein cooles Wochenende und ja,
verpflegt euch gut. Nimmt genug zu trinken mit, nimmt Salzkapseln mit.
Ja. Nehmt sie nicht im technischen Gelände.
Genau.
All das.
Ja, manche Sachen muss man auf die harte Tour lernen.
Schön.
Ja, wieder. Gut.
In diesem Sinne.
Ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und ich hoffe, dass du gut zu Hause ankommst und gut nach Innsbruck kommst und freue mich sehr auf dich und freue mich sehr auf alle, die wir am Wochenende sehen werden.
Danke, Ida. Ich freue mich auch und einen schönen Abend dir.
Ciao.
Ciao.